immer wenn ich Schreibfehler auf den Folien sehe. Das ist keine Schadenfreude, sondern so die Freude, die in mir hochkommt, ist, wir müssen nicht perfekt sein. Und dann gibt's mir irgendwie so das Gefühl, ich darf dazugehören, weil ich ja auch nicht perfekt bin. Für mich wäre das so die Horrorvorstellung, man kommt am Sonntagmorgen in einen Gottesdienst und alles ist so pickefein und alles ist so schön und glatt gestrichen, dass man am Ende das Gefühl hat, ja. Aber so zusammenzukommen als irgendwo eine bunt zusammengewürfelte Truppe, die alle irgendwo eine Form von Zerbrochenheit, Hochs und Tiefs, ein bisschen Schreibfehler oder nicht ganz alles in Ordnung. Und zusammenzukommen und zu sagen, wir feiern miteinander das Leben. Wir feiern miteinander diesen Gott, der da mittendrin ist. Wir feiern irgendwo so diesen Versuch, immer wieder neu diese biblischen Texte zu nehmen, dieses Leben und die Botschaft von Jesus zu nehmen und zu überlegen, was könnte das jetzt heute für uns bedeuten und irgendwie so Richtung Himmel zu stolpern. So, das ist für mich Ausdruck von Kirche. Ja, und bevor ich ein paar Gedanken teile, wir sind mitten in einer Serie, wo es eben um das Leben eben geht. So, das ist die Überschrift, das Leben eben. Wir haben drei so Themen ausgewählt, über die man nicht so oft spricht, aber denen man eigentlich praktisch täglich begegnet. Sex, ja, vielleicht nicht täglich. Macht, Geld, so diese drei Themen beschäftigen uns im Moment, aber so in einer Form, wo wir darum ringen und sagen, okay, wie könnte das, was uns irgendwo überliefert ist, was wir von Gott her spüren und das, was wir in unserem Leben erleben, wie können wir das gut zusammenbringen? Und ich möchte nochmal kurze Zeit nehmen, wo wir einfach ruhig werden vor Gott, irgendwo diesen Gott einladen und ganz bewusst irgendwo zulassen, dass Teil von dem werden kann. So, gerade dort, wo du stehst. Eben nicht im Gefühl, du müsstest perfekt sein und alles im Griff haben, um irgendwo zu Gott zu kommen, sondern in diesem Gefühl, dass ein Schreibfehler oder sogar zwei oder drei auch in Ordnung ist. Manchmal sind wir zu laut, manchmal zu leise, manchmal irgendwo an der Ecke und manchmal völlig in der Mitte. Und wir feiern damit das Leben. Und Gott, wir feiern damit auch dich. Und Jesus, unser Wunsch ist, etwas von dem Leben, das du oder das sich in deinem Leben zeigt, heute zu erleben. Vater, unser Wunsch ist, dass diese Liebe und Annahme, die sich in Jesus zeigt, in unserem Leben ausbreitet. Und Schöpfer des Lebens, wir laden dich ein, dass du einfach Teil unserer Hochs und Tiefs, unserer Ecken und Kanten, unseren Unzulänglichkeiten und gleichzeitig auch unsere Erfolge und Fähigkeiten, dass du da Teil davon bist. Amen. Ich hatte die schöne Gelegenheit, für 4 Monate in Afrika zu leben. So als Überzeitkompensation haben wir regelmäßig ein Sabbatical, so regelmäßig auch, nicht alle 7 Jahre. Und vom Herbst an bis im Januar war ich in Sierra Leone, einem Land, wo wir seit 20 Jahren tätig sind. Und ich wollte dann auch noch nach Liberia. Liberia ist gerade unten dran, da war ich auch noch nie. Es ist ein spannendes Land und ein Freund von mir, den ich schon von ganz am Anfang von unserer Zeit in Sierra Leone kenne, ist unterdessen stellvertretender Minister für Arbeit, wobei die Regierung hat geändert, jetzt ist er vielleicht im Gefängnis. Genau, und ich wollte ihn besuchen. Ich wollte ihn besuchen und ging dann nach Liberia. Wir fuhren ja mit unserem mit dem Auto runter, das haben wir da dort gelassen. King George III heißt das Auto, so ein weißer Jeep. Ich bin mit dem dann nach Liberia gefahren und dann zurück von Liberia gekommen und dachte, ich will noch 2-3 Tage in den Regenwald. Der ist so an der liberianisch-sierra leonischen Grenze. Dort gibt's so eine Lodge. Und dachte, das wäre cool, noch ein paar Tage dort, so ein bisschen runterfahren. Bekannt für seine Affen. Dachte, ja, da passe ich rein. So, ein bisschen Affen beobachten und ein bisschen drin sein. Und dann ist die Frage immer, wenn man durch Afrika fährt, welche Straße nimmt man jetzt? Bleibt man auf der Hauptstraße, wo es einigermaßen glatt läuft, oder geht man auf Nebenstraßen, wo es nicht ganz so glatt läuft? Und die Schwierigkeit war ein bisschen, 3 Wochen vorher gab es einen Staatsstreich in Sierra Leone. War Gott sei Dank nicht erfolgreich, ja, wobei man weiß nicht ganz, was dann besser wäre. Auf jeden Fall war das Land ein bisschen in Aufruhr und so alle 50 Kilometer ein Militärstopp, wo du untersucht, also ja, ja, gefilzt wirst und alles und so, aber das habe ich mich schon lange gewöhnt. Auf jeden Fall habe ich mich dann entschieden, die Nebenstraße zu nehmen, so die letzten 200 Kilometer. Ich meine, mit King George III., Vierradantrieb, über Stock und Stein, bisschen Abenteuer, fand ich doch mal, das gönne ich mir. Bin dann abgebogen und komme durchs erste Dorf durch, das nennt sich Simi. Und da waren wirklich ganz viele auf der Straße und da gab es quasi einen Dorfaufstand, weil ich als Weißer dort mit dem Jeep durchgefahren bin. Habe zuerst nicht ganz gecheckt, um was es geht. Ein Polizist wurde dann genötigt, mich zu kontrollieren. Der hat mich dann kontrolliert. Ich habe eine Aufenthaltsbewilligung, ich habe ein Visa. Alle Autopapiere sind natürlich in Ordnung, weil ich nicht dauernd irgendwas zahlen will. Das ist immer die größte Gefahr an den Polizeistopps. Und ich fuhr dann quasi weiter, weil ich den Polizisten genötigt habe, mir zu sagen, nein, ist alles in Ordnung, ich darf weiterfahren. Auf jeden Fall gab es so einen Aufstand in dem Dorf, dass ich beim nächsten Halt dann, das war ein Militär-Checkpoint, unter Waffengewalt gezwungen wurde, zur Polizeistation zurückzugehen. An der Polizeistation hat sich dann das ganze Dorf versammelt und da wurde mein Auto, also King George, wurde auf Herz und Nieren geprüft. Ich habe dann vorgeschlagen, sie sollen doch noch einen Ölwechsel machen, aber das fanden sie dann nicht so lustig. Aber irgendwann haben sie meine Kleider ausgebreitet, meine dreckigen Unterhosen, meine Jogging-Utensilien und dann das ganz Gefährlichste war der Luftfilter, den ich dabei hatte. Also man ist immer unterwegs mit allen Ersatzteilen, die irgendwie kaputt gehen könnten. Das dachten sie dann, das sei vielleicht irgendwas, wo man eine Bombe daraus passen konnte. Und dann habe ich verstanden, dass in dieser Zeit dort ein Gerücht rumging, dass weiße Söldner die Rebellen im Busch trainieren für einen nächsten Staatsstreich. Ja, ihr wisst jetzt, mit wem ihr es zu tun habt. Ja. Genau, ich wurde verhört, sie zwangen mich dann so ein Papier zu unterschreiben, ich habe dann meine eigenen Bemerkungen darauf gemacht und weil sie trotzdem am Ende nach einer Stunde Filzen und Untersuchung und das ganze Dorf war so aufgebracht, die forderten quasi jetzt, muss mit dem was geschehen, weil das ist ja schließlich ein Weißer, der da, ja, wurde ich ins Hauptquartier, also ins regionale Hauptquartier befördert. Jetzt, die Schwierigkeit war, sie hatten kein funktionierendes Polizeiauto. Also hatte ich dann einen netten älteren Gentleman neben mir mit einem verrosteten Gewehr und einen jungen Gentleman hinter mir, der sich irgendwie neben meine Boxen gequetscht hat. Die mussten dann 2 Stunden lang deutsche Podcasts anhören, bis wir im Hauptquartier waren. Und was ich auch noch lustig fand, ist, wie sich dann Macht umkehrt. Weil der mit dem Gewehr hat natürlich die Macht. Aber ich habe dann herausgefunden, dass sie keine Ahnung hatten, wie sie dann wieder zurückkommen. Sie haben dann gesagt, ich müsse sie zurückfahren. Habe ich gesagt, nein, mache ich sicher nicht. Am Ende haben wir uns darauf geeinigt, dass ich ihnen den Fahrpreis gebe, damit sie zurückfahren können, weil sie nicht mal Geld hatten. Ich war dann in diesem Hauptquartier, wurde da einem Untersuchungsbeamten zugeordnet und das war noch lustig, weil der war gerade dran, ein Papier zu schreiben für sein Bachelorstudium und weil das ein Thema war, das ich auch ein bisschen kannte, habe ich ihm zuerst mit der Arbeit geholfen und dann hat er mich verhört und dann hat er immer gesagt, wissen Sie, wieso Sie verhaftet wurden? Und dann habe ich gesagt, ich sei nicht verhaftet worden. Nein, wissen Sie wieso? Nein, ich sei nicht verhaftet worden. Und dann habe ich ihn in die Augen geschaut und gesagt, sehen Sie, wenn Sie jetzt sagen, ich sei verhaftet, dann rufe ich jetzt die Schweizer Botschaft an und dann wird die Schweizer Botschaft einen Rechtsvertreter schicken und dann haben Sie wahrscheinlich ein Problem. Macht und Ohnmacht. Es ging dann nicht mehr lang und ich wurde freigelassen. war eine spannende Episode. Zu erleben, was Macht bedeutet und was Ohnmacht bedeutet. Einzuordnen auch, okay, wie geht man mit Macht und mit Ohnmacht um? Wer hat jetzt mehr Macht? Der mit dem Gewehr oder ich, der nicht mitspiele? Wie kehre ich Macht um? Irgendwann bei dieser Untersuchung auf dem Dorfplatz, wo das ganze Dorf dort war und ich meine fundamentalen Rechte wurde verletzt, es gab keinen Durchsuchungsbefehl, es gab keinen Hinweis darauf, die haben mein ganzes Privatleben vor allen ausgebreitet, dann dachte ich, okay, jetzt spiele ich mal mit, hab meine dreckige Unterhose genommen und vor dem ganzen Dorf rumgezeigt und gesagt, weiß jemand, was das ist? Und das ganze Dorf hat geschrien, Unterhosen! Und ich habe gesagt, ja genau, ganz gefährlich, weil die sind dreckig und stinken. Und dann das nächste, das T-Shirt. Wisst ihr, was das ist? Macht und Ohnmacht. Macht ist etwas, womit wir immer wieder zu tun haben und uns fragen müssen, wie gehen wir mit Macht um? Macht ist etwas, wo wir die ganze Zeit irgendwo begegnen und trotzdem irgendwie nicht ganz richtig fassen können. Wer hat jetzt Macht und wer hat keine Macht? Ich sage euch, ich habe mich, glaube ich, noch nie so viel auf eine Predigt vorbereitet. Ich habe mich so gefreut auf die Predigten, als ich dann anfing vorzubereiten, dachte ich, oh. Wieso habe ich da zugesagt? Aber trotzdem, es ist für mich so ein Herzensthema. Ich habe dann die ganzen Soziologen nochmal untersucht. Also ich bin ja Theologe und Soziologie ist so ein bisschen artverwandt und trotzdem ein bisschen hatte ich im Studium und dann in meiner Führungsausbildung und alles und so. Aber so ein ganzer Experte bin ich nicht. Aber ich bin auf zwei Dinge gestoßen, die mich doch fasziniert haben. Ein Ansatz von Max Weber, so die Frühzeit der Soziologie. Max Weber ist wirklich der Standard, wo der sich mit Macht angefangen hat auseinanderzusetzen und der bringt es relativ einfach auf den Punkt. Ist nicht ein Zitat, sondern wie eine Zusammenfassung. Max Weber würde sagen, Macht ist die Fähigkeit, den eigenen Willen auch gegen Widerstand durchzusetzen. Und behalte das vielleicht im Hinterkopf. Immer dort, wo ich über Macht spreche, kannst du das einsetzen. Macht ist die Fähigkeit, den eigenen Willen auch gegen Widerstand durchzusetzen. Widerstand bedeutet nicht nur Menschen, sondern kann auch Situationen bedeuten, kann auch Umstände bedeuten. Und Macht bedeutet, dass du wie die Fähigkeit hast, das, was du innerlich spürst und für richtig hältst, auch dann durchzusetzen, wenn Widerstand kommt oder wenn etwas dagegen steht. Ja, das ist so eine Einzelperspektive. Die Soziologie hat sich dann ganz, ganz vielfältig mit Macht und Machtphänomenen auseinandergesetzt. Und ein anderer Denker, Michel Foucault, ein Franzose, ein bisschen später, erst dann so ab 1950, hat sich mit dieser Machtfrage auseinandergesetzt und vor allem dann auch Macht in Institutionen, Macht in Gesellschaft. Und er geht noch einen Schritt weiter und sagt, Macht ist in allen sozialen Interaktionen und Beziehungen präsent. Sie ist überall und wird ständig ausgeübt. Also zusammengefasst könnte man jetzt Foucault auch so verstehen, oder ich verstehe ihn so, dass man sagt, es gibt keine machtfreien Beziehungen. Also überall dort, wo wir als Menschen interagieren, gibt es immer in einer Form ein Machtverhältnis. Chef, Angestellter, Pastor, Gemeindeglied, Polizist, Verkehrsübertreter, ja, Mob mit Gewehr, Schweizer. Schweizer, der die Nummer der Botschaft kennt, Untersuchungsbeamte. Gast in einem Hotel mit viel Geld, Person an der Rezeption, die schon die Kündigung im Hosensack hat. Also es gibt keine machtfreien Konstellationen. In irgendeiner Form stehen wir immer in einem Machtverhältnis zueinander. Und das stellt uns dann die Frage, ja, was verleiht uns Macht? Was macht es aus, dass jemand dann in einer Situation vielleicht ein bisschen mächtiger ist, also mehr Einfluss hat, seinen Willen auch gegen Widerstand durchzusetzen? Oder wer hat weniger Macht und muss zulassen, dass der Wille von jemand anderem über ihn durchgesetzt wird? Ich meine, ich wäre doch nie freiwillig 2 Stunden mit jemandem an einem verrosteten Gewehr neben mir rumgefahren. Aber der hatte in diesem Moment gerade ein bisschen mehr Macht. Also ich ging nicht davon aus, dass das Gewehr funktioniert. Aber so diese minimale Chance, diese 0,5%, die wollte ich trotzdem nicht riskieren. Ja. Also was verleiht uns Macht? Das Erste, was uns Macht verleiht, ist einfach mal ökonomisches Kapital. Wer Geld hat, hat Macht. Das wäre ein bisschen Marx. Ja, ist einfach so. Wenn du mehr Geld hast, hast du mehr Macht. Weil du kannst dir die Dinge kaufen, die du willst. Widerstand, Hunger. Ich will den Hunger stillen, ich habe Geld, ich kaufe was. Kulturelles Kapital, da gehört Bildung, Wissen, Information und auch Fähigkeiten dazu. Jemand, der sehr viel Macht über mich hat, ist mein Automechaniker. Wenn er sagt, die Lambda-Sonde ist kaputt und muss ausgewechselt werden, dann glaube ich ihm. Weil ich keine Ahnung habe, was die Lambda-Sonde ist. Und ich werde dann nicht unters Auto kriechen und nachschauen, ob die Lambda-Sonde wirklich defekt ist oder nicht. Der hat einfach brutal viel Macht über mich und das ist kulturelles Kapital, weil der einfach ein bisschen mehr weiß als ich. Symbolisches Kapital. Kulturelles Kapital, Entschuldigung, das war vorher. Das ist Bildung, Wissen, Information. Soziales Kapital ist die Stellung in einem Netzwerk. Also wenn du ein breiteres, größeres Netzwerk hast, hast du einfach mehr Macht. Wenn du die richtigen Leute kennst, hast du mehr Macht. In Afrika ist das häufig so. Ist nicht die Frage, was du weißt, sondern wen du kennst. Ja. Ich habe das traumhafte Neujahr erlebt überhaupt. Ich war mit einem Mann auf einer ein bisschen abgelegenen Strand, das ist ein Privatstrand, der hat den gekauft, Barefoot heißt der, ist um die 60, habe ihn ganz spontan, eigentlich völlig zufällig kennengelernt, habe von ihm gehört, habe ihm eine Nachricht geschrieben, hat gesagt, ja, ich bin über Neujahr da, kannst dazukommen, wir werden den ganzen Tag fischen. Fand ich cool. Der hat mich abgeholt, dann habe ich gemerkt, der hat schon fast in jedem Krieg in Afrika gekämpft, den es gab, kennt 5 Präsidenten persönlich, ist so involviert in die ganzen Geschehnisse von Westafrika. Und dann erzählt er mir, dass die lokale Bierbrauerei dringend Produzenten sucht, die Sorghum produzieren. Er bringt mich mit Susanne in Kontakt, die verantwortlich ist. Sie bringt mich mit Josef in Kontakt. Ich bringe unseren Farmmanager, den wir haben, mit Josef und Susanne in Kontakt. Und am Ende können wir sehr spontan an eine Schulung gehen und kriegen 50 Kilogramm Samen, um Sorghum anzupflanzen. Das ist Netzwerk. Möglichkeiten schaffen, Leute vernetzen und je besser dein Netzwerk ist normalerweise, umso, sagt meine Frau, sollte man nicht sagen, umso desto mehr Macht hast du, das, was du möchtest, durchzusetzen. Ihr seht, wer bei uns die Macht hat. Symbolisches Kapital. Symbolisches Kapital ist so Prestige, Anerkennung, Persönlichkeit, charismatische Persönlichkeit. Es gibt Untersuchungen darüber, wer schön und groß ist, dem wird automatisch mehr Kompetenz zugesprochen. Jeder prüfe sich jetzt vor seinem Spiegel, ob das zutrifft oder nicht. Aber so charismatische Persönlichkeiten haben grundsätzlich einfach mehr Macht. Auch Diskurs und Sprache, wer sich besser ausdrücken kann. Und eigentlich Sprache, das ist ein Machtinstrument. Also die erste Machtausübung nach der biblischen Geschichte war Adam, der sagen konnte, wie die Tiere heißen. Also ich meine, er hätte dem Elefanten ja auch unfähiges Rüsseltier nennen können. Und alle hätten immer gelacht, wenn sie einen Elefanten gesehen hätte. Das wäre Macht. Also Dinge benennen zu können, die Macht zu haben, Dinge zu werten, zu sagen, das ist richtig, das ist falsch, das ist eine Form von Macht. Natürlich dann Gewalt und Zwang. Mao Zedong, der sehr schreckliche chinesische Führer, der hat gesagt, am Ende ist die einzige Macht der Gewehrlauf. Und das ist leider das, was wir jetzt wieder sehen. Machtpolitik über Militär. Die Militärausgaben sind exponentiell gestiegen. Und da fühle ich mich echt machtlos. Technologie und Medien, da geht es auch wieder um Information. Das Erste, was bei einem Staatsstreich normalerweise so besetzt wird, oder eines vom ersten Flughafen natürlich, Präsidentensitz, aber dann Radio und Fernsehen. Wer die Information kontrollieren kann, der hat Macht, Technologie und Medien auch Zugang zu haben oder nicht. Und dann Institution und Bürokratie. Also durch Regeln und Verfahren, das ist vor allem jetzt wieder Weber, Bürokratie. Da auch oft durch Position oder auch die Möglichkeit zu strafen. Jetzt mal genug der Soziologie. Also ich glaube, ihr seid jetzt geeicht, um was es geht heute Morgen. Der ein oder andere mag jetzt denken, oh, bin ich in einer Vorlesung gelandet? Ich hoffe nicht. Sondern lasst uns das Thema von der biblischen Geschichte her nochmal aufrollen. Macht ist in der biblischen Geschichte ein Thema, das immer wieder kommt. Im Alten wie im Neuen Testament. Vor allem dann in den paulinischen Briefen, Epheserbrief, Kolosserbrief, kommt so dieses Thema vor allem Mächte und Gewalten. Ja. Und das wäre jetzt ein Seitenarm, eine Seitenstraße, die ich gerne mit euch befahren würde. Das ist so dort, wo man den 4WD braucht und wo es viele Schlaglöcher gibt, weil ich so ein spannendes Thema finde. Wie stellen wir uns das vor mit Mächten und Gewalten? Da Engel und Dämonen, nennt die Bibel das, aber auch die Frage dann, wie wird Macht verliehen? Und da gibt es ganz, ganz spannende Dinge, wo Paulus zum Beispiel im Römerbrief die Sünde als Macht bezeichnet, die Einfluss, eine kosmologische Macht, die Einfluss auf den Menschen hat, aber dann auch Mächte, die Einfluss auf die Geschichte nehmen. Und da die Auseinandersetzung, und da bin ich, ich sage euch, ich bin da mittendrin und ich merke, es ist noch nicht ganz spruchreif, da wirklich mal diesen Seitenarm ganz zu nehmen. Weil die Frage ist da immer, ja, wie schauen wir das aus der heutigen Perspektive an? Ist das einfach ein archaisches Weltbild, mit dem wir anders umgehen müssen? Oder sind das Realitäten, die heute immer noch da sind, aber wir beachten sie nicht? Aber eben nochmal, ich glaube, wir gehen wieder zurück auf die Hauptstraße, wo es weniger Schlaglöcher gibt. Also Macht diskutieren wir im Moment so wie in seiner abstrakten Form. Also nicht in seiner personalisierten Form, sondern eher in seiner abstrakten Form. Lass uns da bleiben, ist ein bisschen weniger kontrovers. Und auch da hat die Bibel viel dazu zu sagen. Zum Beispiel in den Psalmen. Da heißt es im Psalm 62, setzt euer Vertrauen nicht auf Erpressung, setzt nicht leere Hoffnung auf Ausbeutung, auch wenn der Reichtum zunimmt, hängt euer Herz nicht daran. Also so die Aufforderung in den Psalmen, sucht nicht Macht unter falschen Voraussetzungen. Weil wenn wir erpressen, dann üben wir Macht aus. Wenn wir ausbeuten, dann üben wir Macht aus. In einer schrecklichen und schlechten Art und Weise. Oder eben auch dieses ökonomische Kapital. Auch wenn wir Macht erhalten durch Reichtum, soll da unser Herz nicht daran hängen. Und dann geht es weiter. Der Psalmist sagt dann, das eine hat Gott ausgesprochen. Zwei Dinge habe ich gehört. Die Macht ist allein bei Gott und bei dir, Herr, ist Güte. Denn du handelst mit jedem so, wie es seinem Tun entspricht. Das eine hat Gott ausgesprochen, zwei Dinge habe ich gehört. Und jetzt macht die Bibel eine Festsetzung und sagt, am Ende, bei wem alle Macht wie zusammenkommt, bei wem alle Fäden der Macht sich verbinden und wer es am Ende ganz in der Hand hält, sagt dieser Psalmist jetzt, das ist Gott. Und das Interessante finde ich, dass es hier keinen Ausrufezeichen oder einen Schlusspunkt hat, sondern dass es weitergeht. Und bei dir ist Güte, denn du handelst mit jedem so, wie es seinem Tun entspricht. Also die Bibel verbindet von Anfang an Macht und die Güte Gottes miteinander. Macht nicht, Dinge durchzusetzen, sondern Macht, um Gutes zu tun. Macht, um zu segnen. Macht, um Leben zu schaffen. Also man könnte ganz banal sagen, der Gott der Bibel setzt seine Macht nie zu seinem eigenen Zweck ein, sondern um Gutes zu tun, von dem dann andere profitieren können. Die klassische Stelle im Neuen Testament steht ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums. Evangelium bedeutet die Geschichten von Jesus. Und hier heißt es, die 11 Gefährten von Jesus, am Anfang waren ja 12, aber Judas hat sich umgebracht, die 11 Gefährten von Jesus aber wanderten nach Galiläa zu dem Berg, den er ihnen angegeben hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie anbetend vor ihm nieder, einige aber waren vollen Zweifel. Da trat Jesus an sie heran und sagte ihnen, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde übergeben worden. So geht los und macht alle Völker zu meinen Schülern. Taucht sie im Wasser unter, hinein in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Gottesgeistes, tragt ihnen auf, alles zu beachten, was ich euch als Auftrag anvertraut habe. Und wirklich, ich bin mit euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt. Ja, wo liegt die Macht? Es ist so, ein kleines Gewinn gewinnt immer gegen den Prediger. Aber das ist kein Problem. Da trat Jesus an sie heran und sagte ihnen, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde übergeben worden. Also diese Macht im Alten Testament, die bei Gott ist, wo Gott alle Fäden zusammenhält, die beansprucht Jesus jetzt eigentlich für sich. Sagt, alle Macht ist hier. Alle Macht. Und nicht nur irgendwo in einem geistigen Bereich, sondern auch im Materiellen. Also, ist eigentlich eine ganz, ganz krasse Aussage. Ich werde kurz noch dazu kommen, wie man das enger oder weiter auslesen kann. Aber ich möchte da etwas ergänzen. Ich sage mal aus der Sicht, wie Gott jetzt den Menschen sieht oder den Menschen zeichnet. Weil Gott ein Gott ist, in der Bibel dargestellt als jemand, der immer wieder seine Macht teilt. Seine Macht verleiht. Das war schon ganz am Anfang der Schöpfung so. Ist übrigens meine Lieblingsstelle, die schon länger hier in der Vineyard sind, werden die schon tausendmal gehört haben. Und da heißt es, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnet sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Also Gott schafft alles, er hat alle Macht und jetzt teilt er seine Macht mit uns Menschen. Man könnte jetzt zurückschließen, dass eigentlich jede Macht, die wir Menschen haben, eigentlich etwas ist von Macht, das Gott dir zur Verfügung stellt. Also Gott hat alle Macht und er stellt sie dir zur Verfügung. Vielleicht indem er dir Talente gibt, indem er dir Reichtum anvertraut. Indem er dir Wissen anvertraut. Vielleicht auch, indem er dich in eine Einflussposition hineinbringt. Jetzt könnte man das enger verstehen und im engeren Verständnis wäre das, Gott bestimmt selber, wer Macht hat. Finde ich nicht so eine gute Auslegung. Weil dann würde es bedeuten, dass jeder Präsident, jeder irgendwo direkt von Gott bestimmt wird. Ich verstehe es eher so. Gott hat seine Macht mit uns Menschen geteilt. Und das bedeutet auch, dass wir uns gegenseitig immer wieder Macht verleihen und uns gegenseitig in Machtpositionen hineinbringen. Zum Beispiel in der Form der Demokratie, indem wir wählen. Ich glaube nicht, dass gewählte Vertreter so von Gott handverlesen werden und alle von uns werden dann irgendwie von einer geheimen Hand gesteuert, dass wir genau den Richtigen nachher wählen. Nein, sondern Gott teilt seine Macht mit uns Menschen. Und wenn wir dann in einem demokratischen Land sagen, ja, diese Liste, diese Person und genug Personen dieser Person dann quasi ihre Stimme oder die Macht geben, dann kommt diese Person in eine Machtposition. Ist es natürlich ideal gesprochen. Es gibt auch Leute, die in die Regierung kommen über Gewehr, über Panzer oder über Falschinformation oder Manipulation oder wie auch immer. Aber auch das ist dann eine Macht an sich nehmen, die quasi von Gott verleiht wird. Der Rückschluss, und das ist mir einfach eigentlich wichtig, Menschen, die Macht haben, müssen sich vor Gott verantworten. Wenn Gott der ist, der Macht verleiht, dann heißt auch, dass ich dem gegenüber verantwortlich bin, von dem ich die Macht erhalten habe. Also egal jetzt, mit welcher Auslegungstradition wir dran geben. Wenn Gott der ist, bei dem am Ende alle Macht zusammenkommt, heißt es, dass ich, wenn ich in einer Machtposition bin, zum Beispiel hier vorne habe ich im Moment eine Machtposition, Mikrofon, ganz einfach. Ja, danke. Perfekt. Perfekt. Also daraus die ganz einfache Frage. Wenn wir Macht haben, wie gehen wir mit Macht um? Wie gehen wir mit Macht um? Und wenn wir keine Macht haben, wie gehen wir mit Macht um? Und es gibt für mich eine Schlüsselstelle, um zu sagen, wie ging Jesus mit Macht um? Und die steht im Philipper Kapitel 2. Paulus schreibt der Kirche in Philippus, einen Brief und integriert dort im zweiten Kapitel wie so einen Hymnus. Vermutlich war das ein Lied, das die Christen in vielen Kirchen gesungen haben. Und es startet mit einer Einleitung und heißt dort: Lasst euch nicht von Neid antreiben, auch nicht von dem vergeblichen Streben nach Anerkennung. Verhaltet euch das stattdessen unaufdringlich und achtet ein jeder den anderen höher als sich selbst. Sucht nicht euren eigenen Vorteil, sondern jeder soll sich auch die Anliegen der anderen zu eigen machen. Also wenn ihr schon Macht habt, setzt sie dafür ein, dass es allen gut geht. Sophie, du hast Macht mit deinem Kind. Ich habe das immer wieder gemerkt mit meinen Kindern. Und schon früh, wenn die Kinder aufwachsen, suchen sie danach, wer hat jetzt die meiste Macht? Meine Tochter schlägt ganz mir nach. Also da ist meine Frau völlig unschuldig. Aber die wollte immer der Chef sein. Und ich fand das total gut. Weil ich glaube, es gibt viel zu wenig Leute, die Verantwortung übernehmen wollen. Und ich habe ihr dann immer gesagt, Eliane, du darfst immer der Chef sein. Aber du weißt ja, was die Aufgabe des Chefs ist. Was ist die Aufgabe des Chefs? Zu schauen, dass es allen gut geht. Dann wollte sie nicht mehr Chef sein. Wenn wir schon Macht haben, sollen wir sie dafür einsetzen, dass es allen gut geht. Entwickelt in euch dieselbe Einstellung, die ihr auch beim Messias Jesus seht. Ganz gleich wie Gott, das war er. Dennoch klammert er sich nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er gab alles auf und nahm die Gestalt eines Sklaven an. Ein Mensch wurde er, allen gleich. Ja, er wies sich in jeder Hinsicht als Mensch und stieg doch noch weiter hinunter. Ganz gehorsam wurde er bis zum Tod, dem Tod am Kreuz. Der, der alle Macht hatte, hat alle Macht losgelassen. Das finde ich das absolut Herausforderndste an der christlichen Botschaft. Und das hat so eine sozialpolitische Sprengkraft, dass der Gott, der alle Macht losgelassen hat und in einer völligen Machtlosigkeit am Kreuz für uns gestorben ist und damit alle Mächte überwunden hat, damit alle Gewalt auf sich genommen hat, damit Widerstand geleistet hat und uns erlöst hat. Und dann heißt es, deshalb hat ihn Gott auch über alles hochgehoben. Ihn hat er mit dem Namen ausgezeichnet, der hoch über... Und ich glaube, das ist das Vorbild, wie wir selber mit Macht umgehen sollen. Zum Guten. Macht auch wieder loslassen. Die zweite Frage ist, wie gehen wir jetzt mit Macht um, wenn wir keine Macht haben? Weil ich glaube, jeder von uns kennt beides. Situationen, wo wir in Verantwortung stehen und Macht haben. Situationen, wo wir uns machtlos fühlen. Ich möchte auch eine letzte Geschichte erzählen. Das ist die Geschichte eines Mannes, der aufgewachsen ist in einem absoluten Unrechtsstaat. In diesem Staat gab es eine kleine Bevölkerungsminderheit, die auf Grundlage von ihrer Hautfarbe, aber auch von ihrem ökonomischen Geldkapital und ihrem Netzwerk alle anderen Volksgruppen beherrschen konnten. Und die haben alle anderen unterdrückt und ihnen nicht die gleichen Rechte gegeben. Und dieser junge Mann gehörte leider zur Mehrheit der Volksgruppe, die unterdrückt war und nicht die gleichen Rechte hat. Er konnte trotzdem an der Uni studieren, hat Jus studiert und hat sich dann der Partei angeschlossen, die gegen dieses Unrechtsregime gekämpft hat. Es war eine verbotene Partei, weil das Regime wollte das natürlich nicht. Und die haben deshalb am Anfang auch so ein bisschen Sabotageakte ausgeführt. Mit 26 trat er dabei und mit 44 wurde er verhaftet. Kam ins Gefängnis. War zu dieser Zeit zum zweiten Mal verheiratet, hatte 5 Kinder aus diesen beiden Ehen und musste ins Gefängnis. Und am Ende war 27 Jahre in diesem Gefängnis. 18 Jahre davon war er auf einer Gefängnisinsel, die bekannt war als eines der schlimmsten Gefängnisse überhaupt. Musste dort Steine klopfen, hat auch Schaden genommen an seinen Augen, ja, musste die schrecklichsten Dinge tun und hat trotzdem sich entschieden, diese Zeit zu nutzen. Und immer wenn er konnte, hat er gelesen, sich weitergebildet und vor allem er hat eine Ausbildung gestartet. Die haben dann das Gefängnis Insel-Universität genannt. Und im Geheimen haben sie sich getroffen, er hat sein Wissen weitergegeben und hat die kleine Freiheit, die er hatte, genutzt. Hat auch Widerstand geleistet, hat sich geweigert, hat Briefe geschrieben, um die Gefängnisbedingungen seiner Kollegen und sich selber zu verbessern. Und hatte damit sogar Erfolg. Manchmal wurde es so schlimm, dass er in eine kleine Zelle eingesperrt war. Keine Freiheit, äußerlich. Aber er hat sich selber gesagt, eine Freiheit behalte ich mir. Und die kann mir niemand nehmen. Ich selber entscheide, wie ich auf meine Peiniger reagiere. Diese Freiheit kann mir niemand nehmen. Ob ich sie hasse oder liebe, ist meine Entscheidung. Ob ich zurückschlage oder vergebe, ist meine Entscheidung. Ob ich Hass in mir zulasse oder Vergebung kultiviere und Versöhnung, ist meine Entscheidung. Und es gibt ein Gedicht, Invictus, das ihn in dieser Zeit durchgetragen hat, durch die ganz schlimmen Stunden. Und am Ende heißt es in diesem Gedicht, I'm the master of my fate, I'm the captain of my soul. Ich bin der Meister meines Schicksals, ich bin der Kapitän meiner Seele. Am Ende wurde er verlegt in ein anderes Gefängnis und hat sogar angefangen dann mit der Regierung, weil er wie zu einer Symbolfigur geworden ist, Verhandlungen zu beginnen, und das hat am Ende, nicht nur er, aber das hat am Ende zur Abschaffung dieses Unrechtsregimes geführt. Der Mann, von dem ich euch erzähle, heißt Nelson Mandela. Wurde nachher sogar Präsident. Und hat in dieser Haltung der Vergebung das Land in eine Versöhnung hineingeführt, die einfach grandios ist. Es gibt nie eine Situation, wo du völlig machtlos bist. Nie. Für mich ist da Nelson Mandela ein großes Vorbild. Widerstand zu leisten, aber gewaltlos. Widerstand zu leisten, aber so, wie Jesus es tun würde. Widerstand zu leisten bedeutet manchmal einfach wirklich alle Macht aufzugeben und trotzdem zu sagen, nein, ich mache nicht mit. Und ich möchte mit einem Wort enden. Einem einzigen Wort, wo ich glaube, das ist das machtvollste Wort überhaupt. Und ich glaube, es ist ein Wort, das wir dringend mehr einüben müssten. Wenn wir merken, da übt jetzt jemand Macht über uns aus und das ist nicht richtig, ich will da nicht mitmachen. Es ist eigentlich ein ganz schönes und ein ganz einfaches Wort. Ich glaube, das ist das mächtigste Wort überhaupt. Nein. Nein. Nein, sorry, mache ich nicht mit. Und erst wenn wir lernen, Nein zu sagen, können wir auch Ja sagen. Zu sagen, nein, bei gewissen Dingen mache ich nicht mit. Nein, das lasse ich nicht mit mir machen. Nein, hier ist die Grenze. Ich möchte enden mit einem kurzen Gebet. Und zwar auf zwei Seiten. Wir haben angeschaut, was Macht ist. Wir haben angeschaut, wie sich Macht verteilt, und ich habe die These in den Raum gestellt, dass am Ende alle Macht von Gott kommt und wir uns in unserem Machtsein oder in unserer Macht ausüben immer wieder vor Gott auch verantworten müssen. Und deshalb möchte ich beten, dass Gott uns immer wieder Weisheit gibt. Wenn wir in Situationen sind, wo wir Macht haben, als Eltern, als Lehrperson, als Arbeitgeber, als Betreuungsperson, dass Gott uns Weisheit gibt, diese Macht Jesusgemäß auszuüben. Und gleichzeitig möchte ich beten, dass Gott uns den Mut gibt, wenn wir uns machtlos fühlen, trotzdem zu erkennen, wo wir Macht haben und diese richtig einzusetzen. Uns nicht als Opfer zu sehen, sondern zu sagen, es gibt ein Wort, das jeder Macht die Macht nimmt. Und das ist Nein.